Offenbarung 19, Verse 11 bis 16, das sind die Verse oder der Text, der uns heute beschäftigen wird. Bevor ich aber anfange, möchte ich euch eine Frage stellen, die hat mit der Predigt nicht allzu viel zu tun. Na, vielleicht doch ein bisschen. Wisst ihr, was der tiefste Punkt dieser Erde ist? Auf der Erdfläche, nicht im Ozean, sondern auf der Erdfläche. Welches ist der tiefste Punkt? Beides sehr gute Antworten, sehr gute Antworten. Auf dem nordamerikanischen Kontinent ist es Death Valley, das stimmt, in den USA, aber der tiefste Punkt, es ist das Tote Meer, das Tote Meer. 400 Meter unter der Meeresoberfläche, also das muss man sich vorstellen, das ist ja nicht zu fassen. 400 Meter, das ist eine Menge. Vielleicht ist es deshalb so gesund, dahin zu fahren und sich dann im Salz zu baden, ich weiß auch nicht. Wer ist da schon mal gewesen beim Toten Meer? Ja? Eine sehr interessante Stelle. War mir auch nicht bewusst. Ich habe das bestimmt schon irgendwann mal gehört, aber gestern habe ich eine Predigt gehört, dachte ich, oh, das ist interessant. Die Bibel bezeichnet ja oder sagt über Israel, dass es der Nabelpunkt dieser Erde, ja, von Gottes Sicht aus. Das ist ja der Mittelpunkt dieser Erde. Und wir wissen auch, dass wenn Jesus kommt, ja, wo wird er zurückkommen? Er wird nicht in Moskau zurückkommen und auch nicht in Berlin und auch nicht in New York. Er kommt ja nach Israel und noch, wir können es noch genauer sagen, wir können sagen, er kommt zurück nach Jerusalem. Ja. Okay, lasst uns gemeinsam aufschlagen und lesen, Offenbarung 19, 11 bis 6 und hier geht es genau darum, es geht um die Wiederkunft des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren, Jesus Christus. Jawohl. Der Apostel Johannes schreibt, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut getränkt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie weiden mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter des Weines des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen, und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus, wenn wir heute Morgen über dein sichtbares Kommen auf diese Welt nachdenken und über die Dinge, die Johannes hier dann auch beschreibt, schenke uns Aufmerksamkeit und wir beten darum, dass du uns ermahnst und ermutigst, durch das, was wir heute lernen, richtig für dich zu leben in der Zeitlichkeit, vor allem aber unsere Blicke auch genau darauf zu richten. Natürlich kommst du für uns als die Gemeinde vorher, aber du kommst auch sichtbar auf diese Erde und über diesen Zeitpunkt wollen wir heute nachdenken und das wird auch etwas ganz, ganz Gewaltiges sein, bei dem wir auch als deine Gemeinde mit dabei sein werden. Danke, danke für dieses wunderbare Wort, für diesen wunderbaren Bericht. Und wie gesagt, Herr Jesus, hilf uns, dass wir aufmerksam sind und lehre du uns selbst durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Nun, wir wissen, dass sehr, sehr viele Bibelstellen im Alten Testament sowie auch im Neuen Testament über die zweite sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesu sprechen. Ein Bibellehrer hat sich mal hingesetzt und hat mal gerechnet, wie viele Bibelverse Bezug drauf nehmen und hat festgestellt, dass es ungefähr 1800 Bibelverse sind im Alten und auch im Neuen Testament, die von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen, von der zweiten Wiederkunft des Herrn Jesus sprechen, nicht von der ersten. Ja, das ist auch noch eine ganz andere Geschichte. Manche Stellen sprechen von der ersten Wiederkunft und wir wissen, die haben sich wortwörtlich ereignet. Weit mehr sprechen über die zweite Wiederkunft des Herrn Jesus. Ja? Und das ist interessant festzustellen. So, ich habe diese Stellen nicht nachgezählt, ich weiß es nicht, ich gebe das nur einfach so weiter, was ich gelesen habe. Und hier in dem Text, den wir eben gelesen haben, Offenbarung 19, ja, da sehen wir, dass dem Apostel Johannes aber das Vorrecht gegeben wird, dieses bedeutende Ereignis zu sehen. Und möglicherweise, und ich denke das, dass er das auch erlebt, weil, ja, wenn wir den Offenbarungsbericht lesen, dann stellen wir fest, dass Johannes nicht auf dieser Insel Patmos verbleibt, wo er diese Offenbarung kriegt von Gott, sondern dass er zum Beispiel in Kapitel 4 mitgenommen wird in den Himmel. Wird ganz klar gesagt. Und da lesen wir schon auch von einer Entrückung. Er wird entrückt in den Himmel und darf in den Himmel schauen. Was passiert, wann? Ja, was während der Trübsalzeit passiert? Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Er lebt 2000 Jahre, bevor das Ganze stattfindet. Und hier wird er in den Himmel versetzt und er sieht, was in der Trübsalzeit passiert im Himmel und auch auf der Erde. Sehr, sehr interessant. Schaut einmal, und das ist, was für uns eigentlich sehr, sehr schwer ist zu verstehen. Wir als Geschöpfe, wir als geschaffene Wesen, wir sind ja an die Zeit gebunden. Wir können uns ein Leben, ein Dasein ohne Zeit nicht vorstellen. Ja? Wir sind an die Zeit gebunden, so ist es. Ist Gott an die Zeit gebunden? Er ist nicht. Er hat die Zeit gemacht. Und er kann mit der Zeit machen, was er will. Er ist an die Zeit nicht gebunden. Das heißt, die Ewigkeit ist etwas ganz, ganz anderes wie die Zeitlichkeit, in der wir leben. So, die Frage ist, kann Gott als der Schöpfer des Universums und auch der Zeit jemanden aus der Zeitlichkeit rausreißen und ihn mitnehmen in die Vergangenheit und auch in die Zukunft? Kein Problem. Kein Problem. Ein bisschen schwer für uns nachzuvollziehen, weil wir so zeitliche Wesen sind eben, aber die Ewigkeit ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich denke, wenn wir eins in die Ewigkeit eingehen werden, wir werden staunen, ihr Lieben, wir werden staunen über das, was wir sehen, über das, was wir erleben. Ja? So, heute wollen wir uns das vergegenwärtigen, was der Apostel Johannes nun schreibt im Zusammenhang der zweiten sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus. Wir werden lange nicht alles sagen, sondern nur diese Dinge ansprechen, die hier auch erwähnt werden, gerade im Zusammenhang mit dem kommenden Herrn Jesus. Insgesamt finden wir 13 Charaktereigenschaften, die der Apostel Paulus unterstreicht für uns im Zusammenhang mit Jesus, der wiederkommt. Wir werden nur einige ansprechen. Bevor wir das tun, will ich aber mit uns zu dem Ereignis als solches etwas sagen, was hier angesprochen wird, wie das angesprochen wird. Ja. Johannes sieht den Himmel offen. Naja, was bedeutet das? Ja, das heißt, die Bewegung, die nun passiert oder beschrieben wird, geschieht vom Himmel zur Erde. Und nicht andersrum. Warum erwähne ich das? Für uns ist das doch selbstverständlich, dass Jesus hier kommt und dass die Bewegung natürlich vom Himmel aus ist. Der Himmel ist offen und er kommt mit seinem Himmelsheer. Ja, warum ich das erwähne, ist Folgendes. Viele Bibellehrer und Prediger sagen, dass diese Stelle eigentlich von der Entrückung spricht. Könnt ihr das sehen? Ist für mich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie das kommt. Aber die sagen, ja, hier ist von der Entrückung die Rede und dann haben die auch ihre Erklärung dazu, aber wir lesen das und wir denken, nein, das kann so nicht sein. Die Bewegung ist ja aus dem Himmel zur Erde hin. Jesus kommt mit den Seinen, ja, zur Erde. Und er kommt den Worten des Apostel Johannes nach, um die Weinkelter des Grimms und des Zornes Gottes auszuführen. Das wird nicht in der Ewigkeit passieren, nicht im Himmel sein, sondern hier auf der Erde. Ja. So, diese Angelegenheit, ja, das Ausführen des Zornes Gottes, wird mit Sicherheit nicht im Himmel geschehen, sondern auf der Erde. Und wenn wir weiter im Text lesen, dann sehen wir auch, dass später, nachdem dieser Zorn ausgeführt ist, alle Vögel der ganzen Erde eingeladen werden, auch zu einem bestimmten Festmahl, ja, nämlich zu dem Mahl an dem Fleisch der gefallenen Könige und der Starken und auch der Pferde, interessanterweise, die erwähnt werden in Vers 18. So, das ist die Beschreibung der letzten Schlacht, die Jesus führen wird vor der Errichtung seines messianischen Reiches. Und das alles wird auf der Erde stattfinden und nicht irgendwo in einer geistlichen Realität, sondern hier auf der Erde. Und ich denke, dass es nicht schwer ist, das einzuordnen. Was uns aber ein bisschen schwerfällt einzuordnen ist, und das ist sehr interessant, für mich war das interessant zu lesen, dass Johannes, als er dann Jesus kommen sieht, als allererstes was erwähnt, ein Pferd, das den Herrn Jesus bringt, das weiße Pferd. Und ich denke, das ist interessant. Ich würde als allererstes, meine Blicke würden natürlich als allererstes sich auf Jesus konzentrieren und nicht auf das Transportmittel. Welche Bedeutung hat das? Ihr Lieben, ich weiß auch nicht, wie dieses weiße Pferd einzuordnen ist, ja, aber bei den gegenwärtigen Benzinpreisen wundert es mich nicht, dass die auch die Himmelswelt auf Pferde umsteigen lässt, aber das ist nur Spaß, ihr wisst das auch. Das hat mit Benzinpreisen nichts zu tun. Ich denke, es hat mit der alttestamentlichen Prophetie zu tun. Und das werde ich nachher versuchen zu untermauern, aber ich werde das später tun. Aber die Tatsache ist, und das wisst ihr auch, wie viele Personen haben wir in der Offenbarung, die uns auf weißen Pferden beschrieben werden? Erinnert ihr euch? Wer wird auf dem weißen Pferd auch noch beschrieben? Naja, wir haben hier gelesen, das ist die Himmelswelt und das heißt, dass auch die Gemeinde, die ja mit Jesus zurückkommt, auf Pferden sein wird. Ja, lass uns das mal so stehen, wortwörtlich. Aber wer wird noch auf dem weißen Pferd beschrieben? Erinnert ihr euch noch? Der Antichrist, Kapitel 6. Ja, genau. Und überrascht uns eigentlich nicht, weil wir ganz genau wissen, nach dem Studium der Offenbarung, dass der Antichrist ein Affe Gottes ist, nennt man ihn, ja? Der macht alles nach, so als ein nachgemachter, als solcher, der vorgibt, ein Messias zu sein. Er kommt natürlich auf dem weißen Pferd. Aber der Unterschied ist eben, und das werden wir sehen, er trägt eine Krone, Jesus wird beschrieben mit vielen Kronen und vor allem hat er nicht das Gewand, das mit Blut beschmiert ist. Er hat nicht das Recht, das Gewand zu tragen, Jesus hat. Und wir werden darüber auch sprechen. Ja? So, manche Bibellehrer denken aber, ja, hier ist von der Entrückung die Rede, es kann nicht sein, das haut nicht hin. Ja? So, Johannes sieht also dieses weiße Pferd und wir verstehen, es kann kein natürliches Pferd sein. Warum nicht? Es trägt Jesus vom Himmel zur Erde. Habt ihr solch ein Pferd schon mal gesehen, dass das kann? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, dass das genauso stattfinden wird, aber das ist, was der Text sagt. Und ich, wisst ihr, ich sehe da keine Notwendigkeit, das irgendwie zu vergeistlichen, auch wenn wir das nicht einordnen können. Schaut einmal, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Esel reden kann? Habt ihr schon mal einen Esel erlebt? Natürlich nicht einen auf zwei Beinen, Solche gibt es auch, ja, aber das ist ein Schimpfwort. Ich spreche von einem wortwörtlichen Esel. Habt ihr einen erlebt, der reden kann? Ich mag Esel, ich weiß auch nicht. Ich mag die sehr. Ja. Ein Freund von mir hat einen Esel gehabt und die sind wie ein Wachhund. Ja. Die passen auf die Schafe auf oder auf die Ziegen, was immer. Da kommt kein Bär ran. Ja, da kommt kein Kojote dran. Das sind sehr interessante Nutztiere. Ja? Und ich mag Esel eigentlich auch. Schließlich hat ein Esel den Herrn Jesus getragen nach Jerusalem. Aber ich habe noch keinen Esel erlebt, der spricht. So, man kann sich das nicht vorstellen. Aber wenn wir den biblischen Bericht kennen mit dem Biliam, da war so ein Esel. Ja, so, und wir sagen, wollen wir das auch vergeistlichen? Brauchen doch nicht. Kann Gott das machen, dass ein Tier spricht? Natürlich, ist überhaupt kein Problem. Ja. Konnten sich die Juden denn je vorstellen, dass der kommende Messias auch auf einem Esel, und sie wussten, der Messias Israels ist König, König der Juden. Ja? Konnten sie sich das vorstellen, als sie die Prophetie des Sacharja gehört haben, dass das wortwörtlich wirklich so stattfinden wird, dass der König der Juden in seine Hauptstadt nach Jerusalem mit einem Esel einreitet? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das kaum vorstellen. Aber Sacharja 9, Vers 9 sagt genau das, dass der Messias Israels ja, auf einem Esel dort einreiten wird. Ja? So, das ist das, worauf ich hinweisen wollte. Ja, manche Dinge können wir sehr schwer einordnen, ja, gerade auch was in der Offenbarung steht, weil hier die ewige Welt in die irdische, in die zeitliche kommt und manche Dinge, bumm, ja, wie sollen wir das verstehen? Ja, wartet einmal ab, wir werden das sehen. Aber hier komme ich zu der alttestamentlichen Stelle, auf die ich uns hinweisen wollte. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt doch bitte auf Sprüche 21, 31. Sprüche 21, 31, ein sehr, sehr interessanter Vers. Vor allem, wenn man genau sieht, welche Worte im Hebräischen gebraucht werden. Ich habe Hebräisch nicht gelernt, ich habe keine Ahnung von dieser Sprache, die eigentlich sehr schön ist. Ja, und die heute noch natürlich mit vielen neuen Worten in Israel gesprochen wird. Das Hebräisch, was heute in Israel gesprochen wird, ihr Lieben, ist die Sprache der Propheten des Alten Testaments. Wurde wieder auferlebt. Ja? Auferlebt, sagt man, auferweckt. Es ist erstaunlich. So, es steht geschrieben, das Ross, was ist ein Ross? Pferd. Bei mir steht in der Übersetzung, ist gerüstet. Man kann das so übersetzen, aber eigentlich besser ist es, das Wort, was gebraucht wird, das Pferd ist gemacht oder bestimmt, ist noch ein anderes Wort, auf den Tag der Schlacht oder für den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. So, und ich verstehe diesen Hinweis, gerade auch mit dem Pferd, prophetisch. So, Jesus, wenn er auf dem Pferd kommt, ja, er kommt nicht, um zu heilen, sondern warum kommt er? Er kommt zu einer Schlacht. Ah, ja, und jetzt verstehen wir möglicherweise die Verbindung, ja, dieses Verses zu dem, was Johannes schreibt. Jesus kommt als Herrscher, der gewaltsam sein Reich einnehmen wird. Ja, und das ist genau, was wir hier in Offenbarung 19 ab Vers 11 dann auch lesen. Jesus kommt zu einer Schlacht, Jesus kommt, um zu kämpfen, um zu richten. Ja, und deshalb wird er möglicherweise auch als auf einem Pferd sitzend beschrieben und nicht auf einem Traktor oder auf einem Panzer, was weiß ich. Ja. Und von uns wird ja auch gesagt, so wie ich das sehe, dass wir auf weißen Pferden kommen. Und da dachte ich, das ist interessant. Ja, vielleicht Wäre das eine Möglichkeit, hier einen Dienst anzufangen, dass wir anfangen, Reiten zu üben? Ja? Das würde helfen, würde uns helfen für diesen Tag. Ja? Reitunterricht, ja, in der Gemeinde, damit wir vorbereitet werden für diesen Zeitpunkt, wenn wir mit Jesus wiederkommen. Ihr Lieben, mit Sicherheit ist es geistlicher, als Yoga zu haben in der Gemeinde. So viel will ich nur sagen. Ja? Natürlich, ich rede hier im Spaß, aber ja, wer ist von euch schon mal geritten? Du bist geritten? Ja? Schön. Ich weiß nicht, ob ihr Angst gehabt habt. Ja, du hast Angst gehabt? Mensch, das ist so etwas Schönes. So, ich kann kaum abwarten, wenn es soweit ist und wir auf dem weisen Pferd mit Jesus kommen. Und ich habe Motorrad auch gelernt. Motorradfahren gelernt, also das rate ich euch nicht. Der Andreas würde mir widersprechen, aber oh, mit so einer Knatterbüchse, das ist so laut. Oh, nee, dann lieber ein Pferd. So, wie auch immer, lasst uns nun einmal sehen, was der Apostel Johannes über den Charakter des Herrn Jesus sagt. Wie gesagt, von ab Vers 11 bis 14 werden uns 13 Charakterzüge Jesu noch einmal von Johannes unterstrichen. Und es ist auch schon wichtig, dass wir und bedeuten, dass wir uns diese Dinge vergegenwärtigen und uns fragen, naja, warum ist es, dass Johannes gerade diese Dinge unterstreicht? Sodass die ersten, nachdem er beschrieben hat, dass Jesus auf einem Pferd kommt, das Erste, was er unterstreicht, ist, dass Jesus treu und wahrhaftig ist. Ja? Wir überlegen das, wir lesen das, treu und wahrhaftig. Und wir kennen diese Wahrheit, weil wir die Bibel lesen und uns das immer wieder gesagt wird, dass Jesus treu ist. Ja? Aber Johannes sieht ja Jesus in diesem Moment so, wie kann er das sehen, dass Jesus treu und wahrhaftig ist? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wenn wir eine Person anschauen, wenn ich zum Beispiel John anschaue, ja, ich hoffe, dass er wahrhaftig ist, dass er ehrlich ist und treu, aber ich kann das nicht sagen, es sei denn, ich kenne ihn. Richtig? Ja. So wie weiß Johannes, dass Jesus treu und wahrhaftig ist? Er sagt, das ist eine einfache Frage. Johannes kennt Jesus. Ja, das stimmt. Er hat 3 Jahre mit Jesus gelebt. Er hat Jesus zugehört. Er hat gesehen, was Jesus getan hat. Er kann das sagen. Mit Sicherheit, und das stimmt, dass Jesus, der wiederkommende Jesus, treu und wahrhaftig ist. Aber da ist mehr. Da ist mehr. Und ich denke, das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, gerade auch in diesem Moment in Johannes, dass er das als allererstes aufschreibt, dass der kommende Jesus genau das ist, treu und wahrhaftig. Und das hat ja auch damit zu tun, ja, dass dieses Ereignis, das Johannes jetzt erlebt, Jesus hat ja davon gesprochen, oder? Ja. Was hat Jesus gesagt? Na, zumindest so viel, er sagt, ich komme wieder. Ja? Johannes 14, Jesus sagt, ich komme wieder, um euch zu holen, aber das bezieht sich auf die Entrückung, das wissen wir. Aber schaut einmal Lukas 21, 25, 27, das will ich mit euch lesen. Das ist auch, was Jesus sagt, er sagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Wir überlegen das, was wir schon studiert haben, über die Trübsalzeit und sagen, oh ja, das haben wir gesehen in der Offenbarung, dass das gesagt wird. Und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Ja, das haben wir auch studiert, als wir die Gerichte alle überlegt haben. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und die wissen ganz genau, von welcher Zeit der Herr Jesus hier spricht. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke. Hier wird eine Wolke, von einer Wolke gesprochen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja? So, Jesus hat das vorhergesagt. Er hat gesagt, so und so wird das sein. Und dass Johannes das unterstreicht, er ist wahrhaftig und treu, ja, macht er deshalb, weil er ganz genau weiß, was Jesus gesagt hat, weil er ganz genau den Charakter des Herrn Jesu als wahrhaftigen und treuen kennt. Aber wir haben ja auch im Alten Testament immer wieder Prophetien und Hinweise, dass der Messias kommt, in dieser Weise kommt, ja, um sein Reich zu errichten. 2. Samuel 7, 12 bis 13. Das ist die Verheißung an den König David: Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du gestorben bist, sagt Gott, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommt, also dein Nachkomme sein wird. Jesus ist ein Nachkomme der Linie Davids, der Königslinie, deshalb hat er das Recht, König der Juden zu sein. Und ich werde sein Königtum befestigen und werde meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. So, hier ist auch eine Prophetie, die tausende von Jahren nach vorne schaut. Und Gott sagt, genau so wird es sein. Jemand, der aus deiner Linie kommt, wird auf dem Thron in Jerusalem sitzen, auf dem Thron und von da aus regieren. Ist treu und wahrhaftig und gerecht? Wird das, was Gott sagt, sich erfüllen? Wir haben kein Problem, das zu bejahen. Jesaja 9, 5 bis 6. Ja, auch eine wunderbare Prophetie auf den Messias, Jesus Christus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. War das so, als Jesus hier gelebt hat, dass die Herrschaft auf seiner Schulter schon gelegt hat? So, wir sehen, hier werden beide Kommen des Herrn Jesu zusammengetan. Und wir müssen, weil wir die Bibel lesen, genau unterscheiden können, okay, was passt auf das erste Kommen Jesu zu und was passt auf das zweite Kommen Jesu zu? Ja, die Herrschaft auf seiner Schulter, das wird noch. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Ganz klar. Und wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Manche tun das. Wir sagen, genauso wird es sein. Es wird ein messianisches Reich geben, das 1000 Jahre dauern wird und der Messias wird von dem Thron Davids in Jerusalem aus regieren und so weiter und so weiter. Wir können jetzt weitermachen, wir können eine Prophetie nach der anderen im Alten Testament anlesen, Jesaja 11, wir können Jeremia 23, 33, Hesekiel 34 und so weiter und so weiter. Also Gott selbst hat das versprochen, dass der Messias kommen wird, ja, dass er sein Reich aufrichten wird und dass er das nicht irgendwo aufrichten wird, der genaue Ort ist auch genannt. Ist Gott wahrhaftig und treu? Und wir sagen absolut, absolut. Wir haben überhaupt kein Bedenken, das mit ein positiv zu bejahen. Ja? Und alle Verheißungen des Alten Testaments auf das erste Kommen des Messias haben sich buchstäblich erfüllt. Das wissen wir. Und genauso wird es auch sein mit dem zweiten Kommen des Messias. Gott ist genau das, er ist wahrhaftig und treu. Nun, wir leben in einer Zeit, in der es einem sehr, sehr schwer fällt, irgendetwas einer der über uns gesetzten Autorität zu glauben. Ja, wir haben heute Politiker, die wir manchmal reden hören und wir denken, meine Güte, was ist das für ein Geschwätz? Und eine Lüge. Glauben die wirklich das, was sie sagen und die lieben? Es scheint so, dass sie es tun. Die sind so verfinstert, dass sie der Lüge, die sie aussprechen, glauben. Das ist unglaublich. Und es ist deshalb erfrischend für uns als Menschen des Glaubens, das zu hören, was Jesus sagt, verstehend, er ist treu, er ist wahrhaftig. Alle Worte, alle Buchstaben, die er ausspricht, werden sich genauso erfüllen, wie er sagt. Wir können Jesus vertrauen, weil er wahrhaftig und gerecht ist. So, wenn Jesus sagt, dass Wenn wir in Buße zu Jesus, zu ihm kommen als dem Heiland, dass unsere Sünden vergeben werden, dass er unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Ist das die Wahrheit? Können wir Jesus vertrauen? Ja. So manche sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Sünden vergeben werden können, aber dann kennen sie Jesus nicht und dann wissen sie nicht, dass Jesus wahrhaftig und treu ist. Ja, und das ist schade. Aber wir können das wissen. Ja, dass wenn auch heute unser Leben geplagt ist von einer Sünde, der Unvergebung von mir aus, wir zu Jesus kommen können, ihm das bringen können. Und wenn wir das in Buße tun, mit einem aufrichtigen Herzen, wird Jesus vergeben. Wenn Jesus sagt, zum Beispiel wie in Johannes 14, dass er zurückkommen wird, um uns dorthin mitzunehmen, wo er jetzt ist, können wir Jesus vertrauen, dass das die Wahrheit ist? Ja, wir können. Ja? Und genau dasselbe ist auch mit dem tausendjährigen Reich. Wenn Jesus sagt, oder wenn von Jesus gesagt wird, dass er die Völker mit einem eisernen Stab regieren wird, das heißt mit einer unumschränkten Herrschaft, dann können wir das schon so glauben und vertrauen, dass das genauso sein wird. Ja? So, das ist es, nehme ich an, warum Johannes diese Charaktereigenschaft treu und wahrhaftig im Zusammenhang dieses Kommenden unterstreicht. Ja. So, wie gesagt, insgesamt sind es 13 Charaktereigenschaften. Ich werde nicht alle ansprechen können, aber ich möchte einige hier doch unterstreichen für uns. Zwei haben wir angesprochen, er ist treu, er ist wahrhaftig. Weiter wird gesagt, dass er ein gerechter Richter ist und ein Herrscher. Das ist auch sehr, sehr bedeutend. Oft hört man aus dem Munde der Menschen, aber das ist doch ungerecht von Gott, wenn er das und das macht. Oder dies und zum Beispiel Menschen richtet, die noch nie von Jesus gehört haben. Überlassen wir das Gott. Das ist, was die Heilige Schrift uns sagt. Er ist ein gerechter Richter. Und das ist, was für uns ausschlaggebend ist. Wir können nicht alles einordnen richtig und verstehen, aber das brauchen wir nicht. Wenn das Wort sagt, er ist ein gerechter Richter, genauso ist es. Ein Herrscher. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Ja, das sind richtend. Er hat viele Kronen auf seinem Haupt. Ja, und er hat einen Namen, den niemand kennt. Was ist dieser Name? Wisst ihr das? Ihr könnt es nicht wissen, die Bibel sagt, niemand kennt ihn, außer derjenige, der ihn trägt. Und das ist interessant. Insgesamt finden wir in diesem Abschnitt 3 Namen des Herrn Jesus. Den einen, der niemanden kennt, dann der andere Name ist, was ist der andere Name? Das Wort Gottes, seht ihr das? Das ist einer seiner Namen. Was ist noch sein Name oder sein Titel? Ja, König der Könige und Herr aller Herren. Ist auch ein Name, sein Titel. So, wir haben 3. Wenn wir in die Bibel schauen, wisst ihr, wie viele Namen der Herr Jesus und Titel hat? Über 700. So, man könnte im Grunde genommen wahrscheinlich ein ganzes Jahr nur über die Namen des Herrn Jesu predigen, darüber nachdenken, was sie bedeuten. Aber hier haben wir 3 dieser 700, über 700 Namen aufgereiht oder aufgelistet für uns. Das Wort Gottes, ein Name, den niemand kennt außer Jesus selbst und König der Könige und Herr aller Herren. Woher kennen wir diesen Namen Wort Gottes? Woher kennen wir ihn? Johannes. Ganz genau. Ja? Und das ist schön, dass es so ist, dass wir diesen Namen kennen. Das andere, und das möchte ich für uns auch unterstreichen, schaut einmal in Vers 13a. Es wird gesagt, er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Wir überlegen uns das, naja, warum? Ja, was bedeutet das? Und der Hinweis des Blutes ist an dieser Stelle, so wie ich das verstehe, dass Jesus als das Lamm Gottes, ja, oder das, was er vollbracht hat für die ganze Welt als Lamm Gottes, nun offensichtlich wird, ganz klar offensichtlich wird für alle, die Jesus sehen. Alle Augen werden ihn sehen. Ja? Und Jesus als das Lamm Gottes, als der Heiland der ganzen Welt, er hat das Recht, ja, dieses Gewand zu tragen, das in Blut getaucht ist. Der Antichrist hat dieses Vorrecht nicht. Er kann nicht, darf nicht. Es war ja ähnlich gewesen mit den Wunden des Herrn Jesus. Nach seiner Auferstehung Jesus war in seinem verherrlichten Leibe. Ja, also er hatte schon den Leib gehabt, der für die Ewigkeit bereitet wurde für ihn. Und in diesem Leibe ist er auferstanden. Aber was war in seinen Händen trotzdem zu sehen? Das ist interessant. Und diese hat er seinen Jüngern gezeigt. Ja? Und diese Wundmale, ihr Lieben, wird der Herr Jesus auch, so wie ich das verstehe, im tausendjährigen Reich auch haben. Für alle Ewigkeit haben. Warum? Warum? Habt ihr euch überlegt?
Die haben Eintritt zum, das Lied heißt, der Himmel steht offen, bei Herz weißt du warum, weil Jesus gekämpft hat.
Ja, ja. Einfach, es ist einfach eine Erinnerung an das, was tatsächlich geschehen ist und vollbracht worden ist am Kreuz auf Golgatha. Ja? Und ich will auch darauf eingehen, was du gesagt hast, Gretel. Schaut einmal, wir wissen ja, dass im tausendjährigen Reich es einen Tempel geben wird. Mit all den Opferungen. Ich habe gerade eben gelesen in der stillen Zeit, Hesekiel. So, die Frage ist, warum? Warum wird es den Tempel geben? Warum wird es diese Opferung geben? Wenn Jesus doch als König vom Throne Davids aus regieren wird. Und die Antwort, so wie ich das verstehe, ist diese. Es ist eine Anschauungslektion. Es ist eine Erinnerung daran, wie schlimm, wie furchtbar die Sünde ist. Ja? Und der König der Könige und Herr aller Herren wird uns die Hände zeigen und sagt, ja, musste mein Leben geben dafür. Warum ist das wichtig im tausendjährigen Reich? Aha.
Für Israel.
Nicht nur. Überlegt einmal. Wir haben gesagt, ich denke, letztes Mal haben wir davon gesprochen, wer wird in das tausendjährige Reich eingehen? Wir sagten, naja, wir werden eingehen als Gemeinde, aber wir werden in dem Herrlichkeitsleib eingehen. In dem verklärten Leib. Wer wird noch eingehen? Die Heiligen des Alten Testaments werden auch in das tausendjährige Reich eingehen und beim Fest teilnehmen, beim Hochzeitsfest des Lammes. Wie werden sie reingehen? Verherrlichten Leib. Aber es wird auch Menschen geben, die nicht mit einem verherrlichten Leib eingehen werden, sondern die Trübsalzeit überlebt haben, zum Glauben gekommen sind, der Überrest Israels, die gehen doch nicht mit dem Herrlichkeitsleib ein, sondern mit einem natürlichen Leib ein. Was bedeutet das? Wie das funktionieren wird, ihr Lieben, das werden wir sehen. Ja? Aber da wird es im tausendjährigen Reich Menschen geben mit einem natürlichen Leib. Und die werden Kinder haben. So, werden diese Kinder automatisch gläubig wiedergeboren? Nein, nein. Die müssen sich auch bekehren, die müssen auch Buße tun im tausendjährigen Reich. Und hier haben die eine Anschauungslektion in dem Tempel und in dem König der Könige, die besagt, die Sünde ist etwas Furchtbares. Ja? Und das ist genau der Hinweis. Ja? Ich will uns auf etliche Psalmen aufmerksam machen, die genau davon sprechen, dass nicht alle, die im tausendjährigen Reich sein werden, wiedergeboren sind. Ja? Von denjenigen, die mit natürlichem Leib dort leben werden. Schaut einmal, Psalm 110, Vers 2. Ein ganz klarer Psalm, der davon spricht, was der Zustand sein wird im tausendjährigen Reich. Hört mal genau hin. Psalm 110, Vers 2. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Ganz klar, die Rede vom tausendjährigen Reich. Und dann wird gesagt, herrsche inmitten deiner Feinde. So, es gibt Menschen, die in diesem tausendjährigen Reich die Feinde Jesu sein werden. Das heißt, sie werden ihn als König der Könige und Herr aller Herren nicht annehmen. Herrsche inmitten deiner Feinde. Psalm 72, 8 und 9. Psalm 72, 8 und 9. Genau dasselbe. Hier wird gesagt, und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Aha, tausendjähriges Reich, Reich des Messias. Und dann wird gesagt, vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Ja, ganz klarer Hinweis, dass selbst in dieser gewaltigen und herrlichen Zeit der 1000 Jahre des messianischen Reiches es noch Menschen geben wird, die zu Jesus nicht gehören, die es nur vorgeben, ja, dass sie Jesus lieben, dass er ihr König und Herrscher ist. Und dann Jesaja 65, Vers 20. Auch ein Hinweis, wie in dieser Zeit es zugehen wird, was passieren wird. Jesaja 65, Vers 20. Hört mal genau hin, was gesagt wird. Jesaja 65, Vers 20. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben. Noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, stellt euch mal vor, hundertjährig, wird noch als junger Mann gelten. Ja? So ist es eigentlich unnatürlich, im tausendjährigen Reich mit 100 zu sterben. Wenn wir heute 100 erreichen, das ist schon allerhand. Das ist schon allerhand. Ja? Und dann wird gesagt, und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Das heißt, wenn einer mit 100 Jahren stirbt, da hat er Sünde in seinem Leben gehabt. Tausendjähriges Reich. Ja? So, und wir verstehen jetzt, aha, so schlimm ist die Sünde also wirklich. Ja, und wir wissen das eigentlich, oder sollten es wissen aus unserem Leben, ja, die Sünde ist etwas Furchtbares, sodass Jesus als der Sohn Gottes, der König aller Könige, Herr aller Herren, es hat ihm sein Leben gekostet, ja, für uns die Errettung zu vollbringen. Ja. Und deshalb werden wir natürlich auch die Wundmale in seinen Händen sehen und wird es den Tempel geben in dem tausendjährigen Reich. Und ich möchte auf noch eine Stelle uns hinweisen, Hebräer 10, Vers 3. Die Zeit ist mir vorausgelaufen. Hebräer 10, Vers 3. Es ist gesagt, stattdessen geschieht durch diese, und hier werden Opfer angesprochen, was geschieht durch diese? Alle Jahre eine Erinnerung an die Sünde. Ja, das in Bezug zum Volk Gottes. Die Opferung waren genau das. Es war eine Erinnerung daran, ja, dass sie Sünder waren, dass die diese Opfer darbringen müssen, denn nur durch das Vergießen des Blutes geschieht die Vergebung der Sünde. Umso mehr wissen wir, wenn es um das Lamm Gottes geht, durch sein Blut werden alle Sünden der ganzen Welt vergeben, vereinigt. Und man muss das nur in Anspruch nehmen. Es ist ein Geschenk Gottes. Okay, ihr Lieben, ich habe hier noch einiges, aber ich lasse das lieber fürs nächste Mal, sonst überziehe ich das. Heute ist Muttertag, ja, müssen rechtzeitig aufhören. So, worauf ich hinweisen will, gerade auch in der Betrachtung, die wir heute gemeinsam hatten. Wir können unserem Heiland Jesus vertrauen. Ich meine, es ist nichts Neues, was ich euch sage, das wissen wir. Aber gerade auch im Zusammenhang der Zeiten, in der wir leben. Ja, wir erleben manches Dunkle, Finstere um uns herum. Aber hat nicht Jesus versprochen, bei uns zu sein? Alle Tage bis was? Bis zu der Weltenden? Ist er treu und wahrhaftig? Ja, so vertrauen wir Jesus, vertrauen wir ihm. Und genau auch mit der Vergebung der Sünden. Ja, falls ich, ich hoffe ja, dass wir alle wiedergeboren sind, dass wir mit unseren Sünden zu Jesus gekommen sind und er uns tatsächlich die Sünden vergibt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann in euer Herz nicht schauen. Ich hoffe es. Aber das ist, was ihr wissen könnt, weil das Wort Gottes uns darauf hinweist. Wenn wir mit unseren Sünden zu Jesus kommen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeglicher Ungerechtigkeit. Und interessanterweise in 1. Johannes wird hier von den Gläubigen gesprochen. So, wenn Sünde da ist, was immer es ist, ja, kommen wir zu Jesus, kommen wir zu Jesus. Gut, wir wollen uns verneigen zum Gebet und dann noch ein Lied gemeinsam singen, ja. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das ist schon gewaltig, was wir hier lesen, was Johannes als der Apostel und ein Jünger erlebt. Und manche Dinge, ja, die sind nicht so einfach einzuordnen, aber Herr Jesus, eins wissen wir. Eines Tages werden wir das sehen, wie das genau abläuft. Aber diese Dinge, die geschrieben stehen, das hat sich Johannes nicht ausgedacht, sondern du gibst ihm diese Möglichkeit, das zu sehen, das zu erleben, sodass er uns das wiedergibt. Und das soll uns ermutigen auf unserem Weg als deine Nachfolger, als Kinder Gottes, gerade jetzt in der Zeitlichkeit. Wir wollen uns nicht betrüben lassen, ängstigen lassen von all dem, was um uns geschieht, sondern wir wollen uns ermutigen lassen durch dein Wort und deinen Heiligen Geist, der uns ganz klar immer wieder unterstreicht, Jesus Christus, du bist der Heiland, du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herren und du bist immer bei uns. Das ist das, was du gesagt hast. Und weil du treu und wahrhaftig bist, vertrauen wir dir, Herr Jesus. Anbetung sei dir. Amen.